Hallo und herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast. Mein Name ist Anita. Frauen haben es noch immer ungleich schwerer in der Gesellschaft. Nach einem Leben als Teilzeit-berufstätige Mama und einer Ausbildung zur Beraterin und Trainerin habe ich mir mit 49 Jahren meinen Traum erfüllt und zu studieren begonnen. In meinem Podcast begebe ich mich auf die Suche nach inspirierenden Vorbildern, um zu erforschen, was Frauen bewirken können und wie sie sich für die Gesellschaft einsetzen. Heute ist Astrid bei mir zu Gast. Sie beschäftigt sich beruflich und persönlich mit queeren Themen und möchte heute gemeinsam mit mir Aufklärungsarbeit rund um Queerness leisten. Dafür hat sie selbst auch einige Fragen mitgebracht, die wir im Gespräch aufgreifen werden. Herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast, Astrid. Du vereinst ja ganz viele Rollen in deinem Leben. Du bist Lehrerin, Sexualpädagogin, Coach, Autorin, Beraterin und arbeitest intensiv mit queeren Menschen. Nimm uns doch einmal mit. Wer bist du und wie bist du zu all diesen unterschiedlichen Tätigkeiten gekommen?
Ja, hallo und danke nochmal für die Einladung. Ich habe eigentlich Lehramt studiert, Physik und Russisch. Und in dieser Zeit ist auch meine Reise zu meiner Queerness gestartet. Und da war eigentlich immer schon ein Interesse an Sexualität so generell da. Und ja, ich wollte einfach mehr erfahren. Und vor allem mit der Sexualpädagogik-Ausbildung wollte ich einfach Menschen ja das angedeihen lassen, was ich nicht bekommen habe. Also ich habe eigentlich, also Sexualität war in der Schule, in meinem Umfeld relativ selten Thema. Und genau, da wollte ich einfach zusätzlich zu meiner Tätigkeit als Lehrerin in der sexuellen Bildung tätig sein und ja, Menschen zu ihrem persönlichen Glück, aber Sexualität betrifft, verhelfen. Und in meiner sexualpädagogischen Ausbildung habe ich dann meine Kollegin kennengelernt, die Helene, und mit der habe ich dann einen gemeinnützigen Verein gegründet, das FAQ-Café, also man schreibt das FAQ-Café, und wir machen sexuelle Bildung für Erwachsene. Genau, und irgendwann habe ich dann festgestellt, okay, Sexualpädagogik ist total toll und das Vermitteln von Wissen ist auch was sehr Schönes. Und gleichzeitig für die Beratung braucht man ja auch beraterische Ausbildung. Und da ist es natürlich dann naheliegend gewesen, dass ich die psychosoziale Beratungsausbildung mache, weil ich eben in die Sexualberatung wollte. Da will ich ja immer noch hin, aber momentan ist eher der Fokus eben auf Beratung für Flinterpersonen. Das ist ein Akronym und bedeutet Frauen, lesbische, intergeschlechtliche, trans- und Artgender-Personen. Und das Thema ist einfach so weg vom People-Pleasing hin zu mehr Selbstbestimmung. Genau. Und meine schriftstellerische Tätigkeit, die ist eigentlich schon sehr, sehr lange. Also ich habe immer schon geschrieben und 2021 habe ich mir dann doch dazu entschlossen, meinen ersten Roman im Self-Publishing zu veröffentlichen. Also ich habe jetzt keinen Verlag, sondern eben habe das selbst herausgebracht. Und ja, der nächste Band ist schon in den Startlöchern und kommt hoffentlich dieses Jahr noch raus. Das Voll. Ist aber so kurz und knackig.
Klingt alles sehr, sehr gut. Um was geht's im nächsten Roman?
Also es ist, also mein erster Roman ist ein queerer Fantasy-Roman. Das heißt, es ist der heißt Die Königin des Lichts und es ist eigentlich High Fantasy gekoppelt, aber mit starken Frauencharakteren, weil diese Bücher hat's zu dem Zeitpunkt, wo ich das herausgebracht habe, einfach nicht gegeben. Die Nische war sehr, sehr klein und für mich war es einfach immer ein Anliegen, die queere Community, vor allem die lesbische Community, die Frauen-Community, sozusagen die Flinter-Community, zu repräsentieren. Und genau, das geht's auch in meinen Romanen. Also es sind immer Frauen am Start, es sind queere Personen unterwegs und das Ganze im Fantasy-Genre.
Sehr spannend. Ich werde die Bücher auch in die Shownotes geben, damit wir einen leichten Zugang dazu haben. Und ich glaube, ich werde dein erstes Buch gerne lesen. Ja. Interessant und spannend finde ich auch deine Unterrichtsgegenstände, Physik und Russisch.
Ja, voll. Ja, also ich habe Russisch in der Schule gehabt und für mich war eigentlich mit 12 Jahren schon klar, ich will Lehrerin. Und an dem hat sich irgendwie nicht wirklich was geändert, bis ich dann im Studium war. Und dann war ich so, okay, vielleicht ist das nicht alles, was ich machen möchte. Und habe eben dann die anderen Ausbildungswege auch noch eingeschlagen. Aber es gibt nicht sehr viele Menschen, die diese Kombination studieren, das stimmt.
Ich kenne, glaube ich, niemanden jetzt, außer dir. Na gut, dann schauen wir weiter im Thema. Astrid, du selbst bist ja queer und wir haben diese Folge bewusst als Aufklärungsfolge zum Thema Queerness gestaltet. Ich selbst werde oft zu Sprache und Begriffen rund um das Thema Queerness gefragt, weil ich Gender Studies studiert habe. Ich merke auch, dass das Thema nicht immer einfach ist für alle. Einerseits hat es ja viel mit Sprache zu tun. Sprache entwickelt sich schnell. Es dann umzusetzen, ist wieder eine andere Sache. Also da gibt es einfach viele Fragen. Und darum wollen wir heute auch gemeinsam einige Begriffe klären. Du hast dazu eine Reihe von Fragen mitgebracht und verschiedene Themen. Und die wollen wir jetzt in Folge gemeinsam besprechen. Das erste Thema, das du mitgebracht hast, was bedeuten die Buchstaben in der Abkürzung LGBTIQA+. Wofür stehen sie und warum ist die Reihenfolge oder das Plus politisch relevant?
Genau, also das ist ja ein Akronym, das heißt, die Anfangsbuchstaben von den einzelnen Wörtern werden in ein Wort zusammengepackt. Und ich gehe vielleicht mal auf den zweiten Teil der Frage ein. Die Reihenfolge ist deshalb politisch relevant, weil diese ganze queere Bewegung eigentlich mit der schwulen Bewegung angefangen hat. Das heißt, schwule Männer haben in den Ende der 60er, genau genommen 69, bei den Stonewall Riots in Amerika gegen Polizeigewalt demonstriert. Und diese Polizeigewalt war sehr omnipräsent und somit haben sie die erstmals gewehrt. Das heißt, die schwulen Bewegung war die erste, die quasi aktivistisch unterwegs war, Proteste organisiert hat dann später und natürlich gehen queere Rechte nicht nur schwule Männer was an, sondern eben auch alle anderen Geschlechter. Und darum sind eben dann auch die lesbischen Frauen gekommen und haben sich der Bewegung angeschlossen und dann sind eben immer mehr Identitäten, sexuelle Orientierungen hinzugekommen und dann hat sich das eben so entwickelt, dass eben jetzt alle Buchstaben in diesem Akronym drinnen sind. Und in der AIDS-Pandemie in den 80ern war das natürlich ein irrsinniger Zustand, vor allem auch in Amerika, aber auch in Europa. Und es sind einfach sehr viele schwule Männer betroffen gewesen. Und irgendwann war man an dem Punkt angelangt, wo man kein medizinisches Personal gehabt hat. Und da sind eben dann die lesbischen Frauen eingesprungen. Und deshalb steht das L ganz am Anfang. Als Honorierung sozusagen für die Leistungen und für dieses empathische Engagement, was diese lesbischen Frauen da den Erkrankten an AIDS zukommen haben lassen.
Ach, sehr spannend. Ich habe die Zeit als junges Mädchen, junge Frau miterlebt, eben die Zeit, wo AIDS so präsent war und eben, also ich eigentlich war mal jeder betroffen, nur es war nicht so bewusst. Ne? Wurde ja sozusagen auf eine Community hingeschoben, sozusagen. Das betrifft nur Schwule, aber so war es ja dann auch nicht. Ja? Also ich kann mich nur sehr gut an die Zeit erinnern. Aber warum das L am Anfang steht, das habe ich nicht gewusst. Und das finde ich auch sehr, sehr eine schöne Geste. Also, ja, 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 da sieht man eigentlich, was hinter dem Begriff alles steht.
Ja, und wie viel Geschichte und wie viele Schicksale eigentlich auch dahinter stecken. Und das verbindet ja auch irgendwo.
Ja. Also gerade zu diesen Demonstrationen in den 60er Jahren, da gibt's ja, glaube ich, auch ganz gute Dokumentationen. Also ich kann mich erinnern, dass wir dazu in der Uni mal was gesehen haben, aber ich weiß nicht, ob das auch öffentlich ist, aber sicher auch interessant, sowas einmal anzusehen und sich zu informieren.
Ja. Genau, also zu den Abkürzungen. Also L steht für lesbisch. Ich mache das jetzt einfach jetzt mal Deutsch-Englisch gemischt. Das heißt, lesbisch, ich glaube, das kennen wir eh alle, wenn zwei Frauen einander sexuell anziehend finden. G steht für gay oder eben auf Deutsch schwul. Das ist, wenn sie zwei Männer anziehend finden. B steht für bisexuell. Bi, diese Vorsilbe, ist ja zwei. Und bisexuell bedeutet eben zwei oder mehr Geschlechter. Das heißt, wenn man jetzt da zum Beispiel als Mann Frauen und Männer interessant findet, dann wäre es zum Beispiel die Möglichkeit, bisexuell sie zu identifizieren. T steht für trans oder transgeschlechtlich. Das heißt, ich gehe dann eben nachher noch näher darauf ein, aber prinzipiell ist trans ein Adjektiv und bedeutet, dass man sich nicht in dem Körper wohlfühlt oder sich nicht mit dem Geschlecht identifiziert, mit dem man bei der Geburt zugewiesen wurde. Das heißt, wenn man zum Beispiel als Mädchen auf die Welt kommt und diese zugewiesene Geschlecht, das Genital passt nicht zu meiner Geschlechtsidentität, dann, und man will quasi, dieses Mädchen will als Bursche leben, dann wäre der Begriff trans. Es ist nur mal oberflächlich gesagt, aus der Community werden wir sicher noch andere widersprechen, aber es ist einfach mal nur, dass wir die Begriffe halbwegs beieinander haben. Also es gibt noch sehr viel feinfühligere und subtilere Abstufungen, aber das würde jetzt zu weit führen. I steht für intergeschlechtlich, das heißt, ungefähr 2% von allen geborenen Kindern sind intergeschlechtlich, also das Geschlecht oder die DNA ist nicht eindeutig männlich oder weiblich zuzuordnen. Intergeschlechtliche Kinder hat es eigentlich immer schon gegeben. Und früher war das eben das Orge, dass da sehr viele nicht konsensuelle Operationen stattgefunden haben. Und jetzt hat man eben den dritten Geschlechtseintrag mit divers oder eben inter und hat so die Möglichkeit geschaffen, Intergeschlechtlichkeit nur mehr in die Mitte quasi unserer Gesellschaft zu rücken. Q steht für queer. Queer ist so ein Sammelbegriff im Endeffekt für alles, was nicht heteronormativ ist. Heteronormativ bedeutet, da steckt ja hetero und die Norm drinnen. Die Norm, ich mache jetzt Anführungszeichen, ist ja quasi, sind heterosexuelle Cis-Menschen. Und alles, was dieser sogenannten, unter Anführungszeichen, Norm entspricht, wäre dann queer. Also da fällt dann auch mit rein, nicht nur Geschlechtsidentitäten und sexuelle Orientierungen, sondern eben auch nicht monogame Beziehungskonstrukte und genau solche Polyamorie und so weiter. Es fällt eigentlich auch alles unter diesen Regenschirm queer. Genau, und A steht für asexuell oder agender. Asexuell bedeutet, dass man wenig oder kaum Anziehung für andere Menschen auf sexueller Ebene hat. Ist aber ein Spektrum, ist ganz wichtig zu sagen. Und Agender bedeutet, die Person will sie keinem Geschlecht zuordnen. Weder männlich, noch weiblich, noch nicht binär oder was auch immer. Genau, und das Plus steht dann nur für alle anderen Orientierungen, Identitäten, die in diesem langen Akronym keinen Platz mehr haben. Weil irgendwann wird es einfach auch sperrig, das Ganze auszusprechen. Genau.
Jetzt
Einfach
würden mir so
Einstieg.
viele Fragen einfallen. Aber wir haben auch noch viele Begriffe zu klären. Einen würde ich gern nur hinterfragen, weil du gesagt hast, trans bedeutet, also ich habe trans eigentlich immer, trans Menschen immer verbunden mit den Menschen, die dann auch wirklich eine Umwandlung durchgeführt haben, also mittels Operation. Also,
Ja, dem ist man ein bisschen weggegangen. Also in der Forschung spricht man jetzt von Geschlechtsdysphorie. Das heißt, es fällt so ziemlich, also es fällt sehr viel unter den Begriff Trans. Es geht einfach darum, dass man sich eben nicht mit dem Geschlecht, mit dem man, also dem einen zugewiesen wurde bei der Geburt, die Geschlechtsidentität übereinstimmt. Und es kann zum Beispiel auch sein, dass zum Beispiel ein Mädchen, also quasi das Genital wurde weiblich bestimmt und das Mädchen wächst eben dann als Mädchen auf und irgendwann sagt das Mädchen dann, okay, das geht sich für mich nicht aus. identifiziert sich als trans und nimmt aber zum Beispiel keine Hormone oder hat zum Beispiel nur Mastektomie, also dass die Brüste entfernt werden, damit es nach außen hin quasi diese Geschlechtsdysphorie, dieses inkongruente Gefühl von sich in seinem Körper ausgemerzt wird irgendwie und angeglichen wird. Also man sagt auch gar nicht mehr Umwandlung, sondern Angleichung, weil man wandelt sich ja nicht einfach irgendwie um, es ist ja keine Ahnung, man trinkt jetzt keinen Zaubertrank und auf einmal ist man wie anderer, sondern es ist einfach ein ganz langer Prozess auch, wo es eben um die Angleichung geht. Um die Angleichung von dem, wie man sich von innen fühlt, dass das auch nach außen dann kommt. Genau. Und es machen zum Beispiel auch sehr wenige Transpersonen die komplette Angleichung. Also es gibt auch sehr viele, die zum Beispiel keine geschlechtsangleichende Operation machen. Gibt's natürlich, aber es machen definitiv nicht alle. Weil es ist einfach auch mit sehr viel Aufwand verbunden, mit sehr viel Schmerzen. Die Operationen sind irrsinnig schwer, mit sehr viel Komplikationen. Also das machen wirklich nicht alle.
Das kann ich gut nachvollziehen, dass man solche Operationen nicht so einfach machen möchte. Oder, also Isabel möchte auch so gut wie keine Operation haben nach Möglichkeit. Also das ist einfach, abgesehen schon von der Narkose, schlimm. Und da ist ja alles noch sehr viel intensiver. Also Hut ab, wer sich dem stellt. Ich weiß es nicht, aber da muss wahrscheinlich der Druck schon ganz, ganz stark sein. Also nehme ich an, also ich kann das ja gar nicht nachvollziehen.
Da kommen wir vielleicht dann zur nächsten Frage, die ich jetzt mal vorweggreife, warum es eben wichtig ist, zwischen sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und Geschlechtsausdruck zu unterscheiden, weil es eben verschiedene Ebenen gibt, die quasi dieses Menschsein ausmachen. Und diese verschiedenen Ebenen, also Identität entsteht ja immer im Gehirn. Und das Gehirn entwickelt sich in der Schwangerschaft über die gesamte Zeit. Und in den ersten ungefähr 9 Wochen wird das Geschlecht determiniert, je nachdem, welche Hormone da umspült werden. Das heißt entweder Testosteron oder Östrogen. Und nachdem diese Zeitspanne sehr unterschiedlich ist, also in den ersten 9 Wochen wird das Geschlecht eben determiniert und in der restlichen Zeit wird quasi das Gehirn ausgebildet. Und wann dann dieses Kind auf die Welt kommt, kann es eben sein, durch die unterschiedlichen Umwelteinflüsse, dass das nicht zusammenpasst von dem Geschlecht, was bei der Geburt zugewiesen wird und die Geschlechtsidentität, die sie dann noch weiter ausprägt.
Die aber schon auch vom Umfeld beeinflusst wird.
Ja, natürlich. Also man weiß nicht genau, man hat das noch nicht genug erforscht, wie es dazu kommt, dass Menschen eine Geschlechtsdysphorie haben. Aber es ist halt einfach so. Und man geht eben davon aus, dass es durch diese verschiedenen Umwelteinflüsse während und nach der Schwangerschaft halt auch mit hineinspielt. Genau. Und das ist quasi die Geschlechtsidentität. Das ist das, wie fühle ich mich, womit kann ich mich identifizieren? Und das ist immer ganz, ganz wichtig, wenn man über Sexualität und Orientierungen und so weiter spricht. Das sind alles Selbstzuschreibungen. Und das ist auch ein zentraler Punkt, den ich auch in meinen Workshops immer wieder sage. Es kann keiner herkommen und sagen, du bist das und das. Sondern es ist wirklich immer, ich identifiziere mich so und es ist meine Entscheidung, ob ich nach außen gehe, wie ich nach außen gehe und was ich kommuniziere. Und da kommen wir gleich zu den sexuellen Orientierungen. Das heißt, mit wem möchte ich Sex haben? Zu wem habe ich eine sexuelle Anziehung? Da kann man dann noch unterscheiden zwischen eben sexueller Orientierung und romantischer Anziehung. Also romantische Anziehung wäre, mit wem, in wen verliebe ich mich, mit wem kann ich mir eine Beziehung vorstellen. Und bei sehr vielen Menschen geht es d'accord, diese beiden Dinge, aber bei manchen eben nicht. Zum Beispiel ein schwuler Mann, der eben sexuelle Orientierung schwul hat, aber es gibt zum Beispiel auch, dass der dann heteroromantisch wäre, also dass er zum Beispiel sich eine Beziehung mit einer Frau vorstellen könnte. Wie er das dann auslebt, ist natürlich seine eigene Sache. Aber das sind eben so Feinheiten, wo man quasi seine Identität noch weiter aufschlüsseln kann, wenn man das möchte. Weil diese ganzen Labels und diese Bezeichnungen sind ja eigentlich auch nur dazu da, dass man eine Community findet, wenn man das möchte. Oder dass man sie besser beschreiben kann. Und sehr viele finden das recht cool und sagen, ja, das, der Begriff passt total für mich. Und andere sagen aber wieder, na, mir ist das alles irgendwie zu blöd, das brauche ich nicht. Also das ist wirklich sehr individuell. Gibt's eh, gab sehr viele Bekannte, eben lesbisch, schwul, bisexuell. Dann gibt's noch pansexuell zum Beispiel. Das bedeutet, dass die Person im Vordergrund steht und nicht das Geschlecht. Dann gibt's noch eben asexuell, also man hat wenig oder keine sexuelle Anziehung zu Personen. Und das ist auch sehr unterschiedlich, weil es eben Menschen gibt, die asexuell sich identifizieren und sagen, okay, küssen finde ich total toll, aber Sex geht gar nicht. Oder kuscheln ist super. Oder ich habe nur Sex halt mit einer Person, mit der ich in einer Beziehung bin und das auch nur alle heiligen Zeiten. Also es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Ja, also es gibt wirklich eine Vielzahl von sexuellen Orientierungen und wenn man sich da mehr einlesen möchte, da gibt es zum Beispiel das Queer-Lexikon, das braucht man auch nur googeln, dann kommt man, ich glaube, es ist auf Englisch, aber man kommt dazu sehr, sehr vielen Begriffen und die Erklärungen dazu und das finde ich einfach auch wichtig, dass man sich da mal einliest, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, damit man da ein bisschen eintaucht in diese Welt der Queerness und genau. Also da einfach ein bisschen Bescheid weiß. Genau, bei den romantischen Anziehungen ist dann, sind die Vorsilben im Endeffekt dieselben. Ja. Ich mache da gleich weiter. Zwei Sachen habe ich nämlich noch bei dieser Frage, was ich noch klären will. Und zwar das Geschlecht. Also früher hat man gesagt, das biologische Geschlecht. Man ist aber von dem weggekommen und hat eben das biologische Geschlecht als bei der Geburt zugewiesenes Geschlecht umgewandelt, weil es ja eben so ist, wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann wird das Baby angeschaut, das Genital angeschaut und dann wird gesagt, okay, das ist das, das oder das. Also männlich, weiblich und moment, also seit neuestem auch inter. Und genau. Und der Geschlechtsausdruck als letzte Ebene ist auf Englisch Gender Expression, also wie gehe ich nach außen, wie präsentiere ich mich, habe ich Nagellack, habe ich Schmuck, welche Kleidung trage ich, welche Frisur habe ich, welchen Kleidungsstil, also das ist alles im Geschlechtsausdruck. Ja, genau, also das sind diese verschiedenen Ebenen.
Was mir jetzt einfällt ist, so habe ich es im Studium erfahren, durch die Auseinandersetzung, das gab's ja schon immer. Das gibt's auf der ganzen Welt und das gab's schon in der frühen Geschichte. Jetzt höre ich oft, dass es den Menschen ein bisschen zu viel wird, wie queere Menschen sich öffentlich sichtbar machen. Was ich eigentlich interessant finde, weil, wie gesagt, es hat's ja schon immer gegeben und die Frage, die sich mir stellt, ist, woher kommt der Eindruck? Und was nämlich dazu kommt, ist, dass queere Menschen sich auch nicht immer sicher fühlen können. Also es ist ja, es ist da so viel in dem Thema drinnen, das ist eigentlich krass, muss man sagen.
Ja, das stimmt. Ja, also wie du gesagt hast, queere Menschen hat es immer schon gegeben. Es hat immer schon Menschen gegeben, die gleichgeschlechtlich geliebt haben, die intergeschlechtlich waren, die transgeschlechtlich waren. Noch hat es halt früher keine Begriffe gegeben und jetzt haben wir halt diese Begriffe und unsere Gesellschaft wird einfach immer vielfältiger und immer schneller und ich kann mir schon vorstellen, dass das total überfordernd ist, vor allem wenn man sich mit dem Thema vielleicht noch gar nicht auseinandergesetzt hat, wenn man vielleicht auch gar keine queeren Personen kennt, wenn das alles irgendwie so weit weg von einem ist. Und ich verstehe das total, dass diese vielen Begriffe total überfordernd sind und mir geht es auch manchmal so, also ich weiß auch nicht alles. Und wenn dann zum Beispiel in einem Workshop SchülerInnen zu mir kommen und sagen, ja, Frau Wesser, haben Sie das schon mal gehört und hin und her? Und ich so, na, keine Ahnung. Dann bin ich auch oft so, okay. Aber für mich ist es einfach so wichtig, dass man die Menschen, auch wenn man es nicht versteht, trotzdem akzeptiert. Weil im Endeffekt sind wir alles Menschen und wir wollen alle dasselbe. Wir wollen ein glückliches, zufriedenes Leben. Und es fällt mir kein Zacken aus der Krone, wenn ich die andere Person einfach so sein lasse, wie sie ist. Und auch wenn es überfordernd ist, auch wenn es irgendwie komisch vielleicht klingt, trotzdem macht es auch sehr viel Empathie aus, oder? Wenn man mit Personen redet und dann sagt, ah ja, cool, wie ist das für die? Also ich finde so auch dieses Interesse, dieses Ehrliche macht auch viel mehr aus, als wenn ich sage, ja, okay, ist mir egal oder macht was wollt's. Es ist zu offensichtlich und daheim können sie machen, was sie wollen. Und ich denke mir so, ja, aber nein, weil wir haben Menschenrechte, die sind in der Verfassung verankert und diese Menschenrechte werden tagtäglich missachtet. Und zwar auf sehr vielen Ebenen. Und solange das so ist, solange wird auch die Queer-Community und wenn es um Gewalt an Frauen und Kindern geht und Tierschutz, also es hängt ja alles Mögliche dran, solange diese Probleme immer nur da sind, wird es Menschen geben, die protestieren, die aktivistisch unterwegs sind, die um Aufklärung bemüht sind, weil es eben noch keine Gleichstellung gibt. Es gibt sehr viele Gesetzeslücken in Österreich, vor allem was Diskriminierung anbelangt. Und solange müssen wir laut sein, auf die Straßen gehen und aufklären.
Ja, ich habe da erst vor kurzem einen Beitrag gehört, weil du das sagst mit Rechten. Ein Taxifahrer darf einem schwulen oder lesbischen Pärchen verbieten, es mitzunehmen. Also das hat mich so schockiert, wirklich. Und da waren nur ein paar Dinge, habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Aber
genau, Wohnungsvergabe zum Beispiel.
Genau, Wohnungsvergabe, richtig. Ja, also das finde ich wirklich ganz krass. Ja, aber ich kann deinem Statement, das du jetzt gebracht hast, kann ich nur unterstreichen. Also ich finde auch, dass menschliches Miteinander und Interesse füreinander und Wertschätzung, das ist das Um und Auf, finde ich, das man Menschen entgegenbringen kann. Dann zum dritten Begriff, das ist auch wieder sehr interessant. Es gibt ja eben Begriffe, die empowernd sind und welche, die nicht mehr benutzt werden. Das ist ja auch ein sehr interessantes Thema.
Ja, voll. Vor allem, wenn man sich auch so ein bisschen die Historie hinter den Begriffen anschaut, also zum Beispiel queer war ja früher ein sehr negativ konnotierter Begriff und diesen Begriff haben sie dann einfach die queere Community quasi wieder hergenommen und für sich positiv ausgedrückt und reclaimed und das finde ich so interessant und es passiert ja jetzt auch wieder, zum Beispiel mit dem Begriff Fotze oder mit sehr vielen anderen Begriffen. Und ich finde es so lustig, ich habe nämlich gerade deinen Gesichtsausdruck gesehen, wie ich Fotze gesagt habe. Und ich verstehe das total, dass ich denke so, wow, mein Gott, wie kann man sowas sagen? Und das haben sich wahrscheinlich die Menschen damals bei queer auch gedacht. Und jetzt ist es aber in der Jugendsprache voll normal, dass man sagt, ja, wir gehen mit meinen Fotzen irgendwo hin. Also das ist einfach so mit meinen Mädels quasi. Und so ist es auch mit sehr vielen Begriffen in der queeren Community, die einfach auch wichtig sind, sie zu reclaimen und wieder neu zu definieren, weil das eben so empowernd ist. Weil man sie eben dann quasi, man schlägt die Täter mit den eigenen Waffen sozusagen. Weil wenn du mich jetzt beleidigst mit, ja, du Fotze, dann sage ich, ja, bin ich auch. Weil mein Fotze ist anpassungsfähig und stark und reinigt sie selber und keine Ahnung, was man den Begriff jetzt hernimmt. Und so passiert sie da sehr stark in der Queer Community. Und zwei Begriffe, die mir nur wichtig sind, sind eben intergeschlechtlich und transgeschlechtlich, weil früher hat man nämlich intersexuell und transsexuell gesagt und das sagt man eben nicht mehr, weil es eben nicht um Sexualität geht, sondern um das Geschlecht. Das heißt, intergeschlechtlich und transgeschlechtlich sind die richtigen Begriffe. Genau, und neue Begriffe, die auch sehr wichtig sind zu wissen, ist zum Beispiel nicht binär. Also Binarität haben wir schon mal gehabt. Es ist ja quasi das Zweierdenken von Mann und Frau. Und nicht binär ist die Geschlechtsidentität von, okay, ich ordne mich quasi nicht unter diesem binären System, männlich, weiblich, sondern bin quasi ja, nichts davon. Und das kann da für sehr viele sehr empowernd sein, wenn sie da diese Möglichkeit einfach haben. Voll.
Was mir jetzt noch dazu einfällt ist, also ich kann jetzt ein bisschen besser nachvollziehen auch, warum es so schwer ist, Begriffe zu verändern. Weil zum Beispiel, also für mich ist Fotze wirklich früher ein Schimpfwort gewesen.
Ja.
Also nicht für mich, sondern es wurde früher so verwendet.
Ja.
Und darum habe ich auch so geschaut. Und dann ist es immer die Frage, wenn ich das jetzt nicht weiß, ist der Begriff für mich immer noch so, ja? Also deswegen finde ich es wirklich, wirklich wichtig, da Aufklärung zu bieten. Einfach um immer besseres Verständnis zu entwickeln. Und ich denke mir, dass die Ablehnung viel daher kommt, dass das Gewohnheiten sind auch, ja, also in der Sprache, man war immer gewohnt, es so zu verstehen oder es so zu sprechen, warum soll ich es jetzt ändern? Aber wie gesagt, die Welt entwickelt sich weiter, Sprache entwickelt sich weiter und darum ist es wirklich wichtig, das zu wissen. Also ich weiß jetzt, das ist ein cooler Begriff. Gut, ist mir auch lieber.
Ja, voll. Genau, und dasselbe ist halt eben auch mit intergeschlechtlich und transgeschlechtlich, weil es ja auch, also vor allem Transgeschlechtlichkeit oder Geschlechtsdysphorie war ja auch sehr lang pathologisiert, weil es eben als psychische Krankheit gelistet war und Konversionstherapie in Österreich immer noch nicht verboten ist. Also
Konversionstherapie?
Konversionstherapie, das heißt, dass Homosexualität heilbar wäre. Und das ist es nicht. Das kann man sich ja nicht aussuchen. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt eine andere Augenfarbe wollen würde. Oder zum Augenarzt gehe und sage, bitte, ich hätte gern braune Augen. Das funktioniert nicht. Also ich habe blaue Augen in dem Fall als Beispiel. Und das funktioniert nicht. Und ja, darum ist es einfach so wichtig, sie mit solchen Begriffen auseinanderzusetzen und es immer wieder neu zu denken und auch in der Medizin das neu zu denken. Weil nur weil jetzt da gewisse Krankheiten im ICD-10, also in diesem Katalog von Krankheiten irgendwie gelistet war, heißt es nicht, dass es jetzt immer noch so ist. Und wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie lange Homosexualität in Österreich strafbar war, nämlich bis 1971, und dann noch weiter mit dem Schutzalter von 18 Jahren zwischen Männern. Also Sexualität zwischen Männern war bis 18 Jahren damals auch noch strafbar.
Mhm.
Und Gesetze sind wandelbar. Und ich glaube, das sieht man sehr, sehr stark auch an den Gesetzen für Frauen. Das Wahlrecht 1918, bis in die 70er Jahren hat man die Einverständnis des Ehemannes braucht für ein eigenes Konto und Arbeit und so weiter. Und die ganzen Sachen haben sich eben auch Gott sei Dank geändert.
Vergewaltigung in der Ehe.
Genau, in den 90ern. Also das ist schon absurd,
genau.
Wenn
ja.
man sich das mal so vor Augen hält. Und Geschlechtsdysphorie kann man sich nicht aussuchen. Es ist einfach da. Und das zu pathologisieren, ist irre. Und da haben sie so viele Menschen in den letzten Jahrzehnten, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, es ist einfach so furchtbar, was den Menschen angetan wurde,
ja,
aufgrund dieser Pathologisierung. Ja, darum ist es so wichtig, Sachen überdenken, Erwartungen zu überdenken, Gesetze zu überdenken und so weiter.
Ja. Boah, jetzt wird die Antwort emotional.
Ja, weil
aber ich kann es verstehen.
Es ist einfach, wenn man das immer wieder hört und immer wieder dasselbe durchkaut, ist es halt irgendwann so, okay, wie oft muss ich das nur sagen, dass das bei den Köpfen ankommt?
Ja.
Genau.
So lange, bis hoffentlich alle verstanden haben oder ein Großteil, sagen wir so.
Genau.
Weil wir jetzt gerade über diese ganzen verschiedenen Begriffe sprechen, wie geht man eigentlich damit um, wenn Menschen unsichere oder veraltete Begriffe verwenden? Soll man sie korrigieren? Und wenn ja, wie?
Also meine Ansicht ist, dass man es schon korrigieren darf, weil unsere Gesellschaft entwickelt sich weiter, die Forschung entwickelt sich weiter, die Wissenschaft entwickelt sich weiter und darum finde ich schon, dass man es ausbessern darf. Man muss ja nicht sagen, so, ja, das sagt man anders, sondern man kann es ja wertschätzend formulieren. Vor allem, wenn es eben Menschen sind, die sich vielleicht nur wenig mit dem Thema auseinandergesetzt haben, oder die es vielleicht auch gar nicht wissen und diese Hemmschwelle so groß ist, da neue Begriffe zu verwenden. Und ich mache das auch oft. Entweder ich lasse es mit einfließen und ich wiederhole das Ganze nochmal dann mit dem richtigen Wort oder man kann zum Beispiel auch einfach sagen, hey du, das ist ein veralteter Begriff, weil das kommt von da und daher und der neue Begriff wäre das und das, weil es ist der aktuelle Stand der Forschung und somit wird niemand diskriminiert. Ganz banal und easygoing. Also man muss da gar kein so ein großes Ding draus machen und ich versuche das immer so ein bisschen subtil mit einzubauen und meistens checken es das die Menschen dann eh. Und
ja.
Wenn es eben nicht so ist, dann kann man ein bisschen schärfere Geschütze auffahren.
Die dann wären?
Naja, eben zum sagen so, hey, das, was du, diesen Begriff, den du verwendest, das ist ein gewaltvoller Begriff, weil es eben da und da herkommt, bitte mach das nicht. Wir wollen niemanden diskriminieren, mir ist diskriminierungsfreie Sprache sehr wichtig. Bitte sei so nett und verwende den und den Begriff.
Sehr gut. Ja, das ist ein
klarer Satz. Ohne jetzt die Wertschätzung zu verlieren. Weil das Ding ist ja auch, wenn man den Menschen dann also diesen Spiegel vorhält und dann sagt sich, ja, du machst das falsch,
ja,
dann sind sie ja auch nichts. Weil sie fühlen sich dann nur vom Kopf gestoßen und irgendwie übervorteilt oder was auch immer und irgendwie blöd behandelt. Und das verstehe ich auch. Man würde nicht unbedingt dann irgendwie bloßgestellt werden, wenn man einen Fehler macht.
Ja.
Unsere Fehlerkultur in Österreich ist wieder eine andere Geschichte. Aber genau, darum bin ich einfach Fan von, hey, so und so wird es gehandhabt, bitte sei so nett, mir ist das wichtig. Und das funktioniert eigentlich ganz gut.
Fein, da haben wir jetzt eine gute Basis für die HörerInnen. Die nächste Frage, die du uns beantworten möchtest, ist, was bedeutet Cisgender, ist eh schon vorgekommen. Und warum ist dieser Begriff für das Verständnis von Queerness wichtig?
Genau, also Cisgender bedeutet, dass das Geschlecht, was bei der Geburt zugewiesen wird, auch mit der Geschlechtsidentität übereinstimmt. Das heißt, ich persönlich wurde als Mädchen definiert und ich fühle mich mit dieser Geschlechtsidentität auch wohl. Das heißt, ich wäre eine Cis-Frau. Und warum ist das jetzt so wichtig für das Verständnis von Queerness? Auf der einen Seite, weil es eben auch Cis-Menschen gibt, die queer sind. Und auf der anderen Seite, weil diese Gegenpole von Cis und Trans oft sehr viel Diskussion auslösen. Und diese politische Diskussion, ich schaue sie nicht mehr so emotional wie, aber das es polarisiert eben. Und mir ist es einfach so ein Anliegen, dass man nicht über Communities spricht, sondern mit Communities spricht, egal ob das jetzt Menschen mit Migrationsbiografie ist oder Menschen mit Behinderungen sind oder eben queere Menschen sind, die Trans-Community ist. Ich maß mir jetzt nicht an, über Erfahrungen großartig zu sprechen, die Trans-Personen gemacht haben, weil jede Geschichte ist einzigartig und jede Reise von einer Transperson ist auch einzigartig. Ich versuche einfach Aufklärung zu schaffen, aber am besten ist, sie mit den einzelnen Communities wirklich hinzusetzen und mit ihnen gemeinsam diese Erfahrungen zu diskutieren, zu erfahren, zu erleben. Und eben diese Polarität von Cis und Trans wird in unserer Gesellschaft einfach teilweise sehr politisch ausgeschlachtet. Und das finde ich furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil diese Klo-Debatte zum Beispiel, dass jetzt auch in Amerika was da abgeht, ist auch total irre, dass unter uns, dass sie wollen, dass Transpersonen in die Toilette gehen müssen, was in ihrem Pass drin steht und in der Geburtsurkunde, das ist absurd. Weil wenn ich mir zum Beispiel Transmänner anschaue, die nach außen hin total männlich gelesen werden. Was haben diese Personen auf einer Frau, auf einem Frauenklo zu tun? Also, das verstehe ich einfach nicht. Und genau, darum ist es so wichtig, sie mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
Zu der Klo-Debatte, da fällt mir nur ein, es gibt einige wenige, die das sozusagen ausnutzen würden, und aufgrund dessen wird eine Menge anderer, die ihr Geschlecht leben wollen, ausgegrenzt. Und das ist halt auch wieder nicht in Ordnung. Ne?
Ja, vor allem, also wenn ich mir anschaue, wie viele Gewaltdelikte von Transpersonen ausgehen auf Klos und wie viele von Hetero-Cis-Männern, ich glaube, da ist die Debatte dann eigentlich gestorben. Weil ich weiß, keiner realen Transperson, die irgendwelche Personen auf Klos belästigt hätte.
Ja, also ich auch nicht.
Natürlich gibt es Menschen wie dieser eine Mann, der dann ins Gefängnis gekommen ist, ich habe jetzt den Namen vergessen.
Naja, das ist ja eine absurde Geschichte.
Aber das ist auch nicht das, worum es bei der Trans-Community geht. Also das ist einfach ein Missbrauch von diesem Mann an der Community.
So
und sehr viele Menschen, die aber sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen, sehen dann nur diese Schlagzeile und werfen dann in einen Topf.
Genau.
Ja.
Ein Thema, das schwer zu durchblicken ist für Außenstehende, die nicht damit zu tun haben, glaube ich. Also,
ja.
Aber was hilft gegen Nichtwissen? Sich informieren.
Genau, das war diese Folge.
Genau. Jetzt kommt der nächste Punkt, und der fällt mir persönlich tatsächlich auch schwer. Wie erklärt man Pronomen? Also das heißt, sie, ihr, er, ihm, they, them. Und warum ist es respektvoll, nach ihnen zu fragen?
Genau, also es öffnet einfach einen Raum für mehr, sage ich jetzt mal. Weil wenn ich mir mit meinen Pronomen vorstelle, dann fällt es vielleicht meinem Gegenüber leichter, auch die Pronomen zu sagen, wann diese Person vielleicht schon mit ihrer Geschlechtsidentität irgendwie struggelt und Probleme hat. Und man zeigt einfach, dass man offen ist für Vielfalt, für die queere Community, für die Menschen. Und das mache ich eigentlich auch sehr oft. In Workshops zum Beispiel, dass ich mir mit meinen Pronomen vorstelle. Genau, weil es mir einfach auch ein Anliegen ist. Und Pronomen braucht man ja prinzipiell, um über jemanden zu sprechen. Also das ist zum Beispiel, als Beispiel, das ist Harrys Buch, Elisa kommt um 8, gehört das ihr, ist das seins? Und wenn jetzt aber Personen da sind, die diese binären Pronomen, also er, ihm und sie, ihr, nicht verwenden möchte, und man die sogenannten Neopronomen verwendet, wie they, them, kommt ja aus dem Englischen und bedeutet sie im Plural, dann ist es total verständlich, dass es am Anfang überfordert ist. Und mir ist es auch nicht anders gegangen. Und es ist einfach auch wieder eine Sache der Gewöhnung. Und wenn man sich nicht sicher ist, welche Pronomen die Person verwendet und man weiß den Namen, dann einfach immer den Namen verwenden. Und dann kann man nicht missgendern. Das ist das Coole. Und man merkt sich den Namen dann auch relativ schnell.
Aber beim Namen ist es auch wieder, dass man aufpassen muss, jetzt dann nicht die Anja, sondern nur Anja sagt. Ne?
Ja.
Das ist eben auch wieder wichtig, weil sonst hast du ja dem Ganzen schon wieder ein Geschlecht zugeordnet.
Ja.
Und Anja kann aber vielleicht... Ja,
nicht binär. Anja zum Beispiel kann nicht binär sein oder, genau. Ja, voll. Es ist halt einfach sehr unterschiedlich. Und ich glaube, dass das einfach auch so ein bisschen österreichische Sache ist, eben mit diesem die Anja, der Ben, ein Artikel davor, weil zum Beispiel in Deutschland hat man das Problem viel weniger, weil im Bundesdeutsch das nicht so oft vorkommt, dass man vor dem Namen einen Artikel setzt.
Ja. Ja, oder in der Anrede, Herr, Frau, ne?
Ja, die Anrede ist auch immer so eine Geschichte. Also bei E-Mails zum Beispiel oder bei Ansprachen ist es auch immer, dann sagen wir halt sehr geehrte Anwesende oder sehr geehrtes Team von XY.
Genau.
Also man kann das schon auch irgendwie umgehen.
Also lustigerweise, das gelingt mir schon ganz gut. Also ich habe zum Beispiel an der Uni war es für mich ganz selbstverständlich, nach den Pronomen zu fragen und die Pronomen zu sagen. Aber im privaten Umfeld, also sozusagen in meiner Generation, da ist es quasi kaum Thema, ne?
Ja.
Wenn ich aber mit meiner jüngeren Tochter und ihrem Freundeskreis zusammen bin, ist es wieder ganz normal. Also das ist dann auch so interessant, ne? Also ich habe halt da den Eindruck, dass es in unterschiedlichen sozialen Bubbles eine unterschiedliche Rolle spielt halt auch noch.
Ja,
ne?
das auch auf alle Fälle. Und meine Meinung ist auch, dass man da auch liebevoll mit sich sein darf, dass wenn man mit dem Thema noch neu ist und noch nicht so viel Berührungspunkte gehabt hat und das noch nicht so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass es auch voll okay ist. Und man muss auch nicht in jeder Bubble gendern, man muss ja nicht in jeder Bubble noch Pronomen fragen. Wichtig ist es, wenn man, also man kennt ja sein Umfeld ja eh ganz gut und man kann eh abschätzen, wo kann ich wie und was sagen. Und wenn man vielleicht ein bisschen provozieren will, kann man ja in der einen Bubble dann einmal nur gendern und dann schauen, was rauskommt. Ich mache das auch manchmal ganz gerne, das ist immer ganz lustig. Oder eben, ja, wenn ich eben in meiner queeren Bubble unterwegs bin, dann schaue ich halt besonders drauf, dass ich, wenn ich Leute neu kennenlerne, eben gleich noch die Pronomen frage und jedes Wort gender, weil es für die einfach wichtig ist.
Ja.
Und da so flexibel zu bleiben, finde ich, ist einfach auch eine gute Sache.
Jetzt passt da gut die nächste Frage. Warum ist es problematisch, von der LGBTIQA-Plus-Community als homogene Gruppe zu sprechen?
Ja, es ist eine gute Frage. Also ich würde mal sagen, es gibt eigentlich fast keine Gruppe, die homogen ist. Weil wir sind alles Individuen mit unterschiedlichen Erfahrungen, mit unterschiedlichen Lebensrealitäten und somit kann man auch nicht von der LGBTI-Plus-Community als homogene Gruppe sprechen. Und nur dazu kommt, dass auch zwischen den einzelnen Gruppen sehr oft Diskriminierung herrscht. Das heißt, bisexuelle Menschen sind sehr oft von Diskriminierung betroffen, weil dann aus der zum Beispiel schwulen Community kommt, naja, aber Bisexualität, das ist keine richtige Sexualität. Also da herrschen auch ganz viele Mythen und Vorurteile zwischen den einzelnen Gruppen. Und weil eben sexuelle Orientierungen, diese Labels, nur Leitlinien sind im Endeffekt. Das ist ja jetzt nirgends niedergeschrieben. Es gibt ja kein Regelwerk. Und jede Person, ich habe ja schon gesagt, das ist einfach eine Selbstbezeichnung und jede Person kann den Begriff für sich so definieren, wie es für diese Person passt. Und deshalb sind auch oft ja vielleicht auch Missverständnisse da oder unterschiedliche Definitionen und dann kommt es halt zu Spannungen und zu Diskriminierung, muss man ganz offen sagen. Es ist total schade, weil ich habe es eh schon gesagt, und das ist auch mein großer Ansatz, wir sind alles Menschen und wir sind im Endeffekt eine große Menschenfamilie. Und es macht mich auch traurig, dass untereinander so viel Zwist irgendwie teilweise herrscht, wenn es ja eigentlich immer nur um dasselbe geht. Wir wollen alle dieselben Rechte, wir wollen alle ein glückliches Leben, wir wollen alle zufrieden durch die Gesellschaft uns navigieren, wir wollen alle ein festes Dach über dem Kopf und so weiter. Und da ist es halt einfach ja sehr schade. Vor allem auch, dass zum Beispiel die BDSM-Szene und die Kinky-Szene so ausgegliedert wird aus der queeren Community, obwohl es natürlich dazugehört.
Was ist das?
Also BDSM ist ein Akronym für verschiedene Spielarten und Dynamiken in der Sexualität. Also B steht für Bondage, D steht für Dominance, also diese Machtdynamiken. S steht für Sadismus und M steht für Masochismus. Das heißt, Sadismus ist, wenn man gern Schmerz zufügt und Masochismus ist, wenn man gern Schmerz empfängt. Und das sind alles konsensuelle Spielarten in der Sexualität und es herrscht irrsinnig viel Vertrauen zwischen den SpielpartnerInnen und diese Community wird leider sehr oft als finster, schwarz, dunkel, böse dargestellt, was aber gar nicht so ist, weil sich einfach auch sehr viele Menschen mit dem Thema nicht auseinandersetzen und da gar nicht wissen, worum es da eigentlich geht. Und wie gesagt, das ist mir auch ganz eine wichtige Take-Home-Message. Die Kinky-Szene, also Kink ist ja eine Vorliebe. Das kann alles Mögliche sein. Zum Beispiel, man lässt sich eben gern fesseln oder man spielt mit Augenbinden oder mit, keine Ahnung, mit Geschmäckern. Und mir ist es eben wichtig zu sagen, dass die Kink- und BDSM-Szene eine sehr empathische Szene ist, wo es sehr viel um Vertrauen geht, wo es sehr viel um Community geht, um Austausch und ja, um eben dieses große gegenseitige Vertrauen. Weil wenn ich mich jetzt da als Person fesseln lasse, muss ich ja wissen, dass mein Gegenüber auch die Fesseln wieder aufmacht, oder?
Wäre gut, ja.
Sehr gut, ja. Und da geht es einfach auch ganz, ganz viel um diese Zustimmung, um Konsens, um Grenzen, um Kommunikation. Also das, was heterosexuellen Beziehungen vielleicht auch ganz gut tun wird. Genau. Nicht, dass heterosexuelle Menschen da BDSM machen. Also, sei mal nur so gesagt.
Genau. Sehr gut. Spannend auf jeden Fall.
Ja.
Das nächste Thema, wie hängen Queerness und andere Identitätsdimensionen zusammen? Ethnische Zugehörigkeit, Klasse, Behinderung ist damit gemeint. Welche spezifischen Herausforderungen ergeben sich daraus?
Ja, also man kann das unter einem tollen Begriff zusammenfassen, den ich gleich erkläre, nämlich Intersektionalität. Das heißt, wenn mehrere Diskriminierungserfahrungen zusammenspielen, als Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel eine Woman of Color mit Migrationsbiografie dann auch noch queer ist, dann spielen Sexismus mit rein, weil Frau, AusländerInnenfeindlichkeit wegen Migrationsbiografie und Queerfeindlichkeit wegen queer. Das heißt, wir haben drei unterschiedliche Ebenen, die in der Diskriminierung da mit reinspielen. Ein anderes Beispiel wäre, ein bisexueller geouteter Mann mit Behinderung erfährt mehr Diskriminierung als zum Beispiel ein heterosexueller Cis-Mann. Und diese unterschiedlichen Identitätsdimensionen spielen eben zusammen und vor allem in der Beratung, in der Therapie, in der Arbeit mit Menschen sind eben diese Herausforderungen, das alles mitzudenken und nicht nur das Offensichtliche zu sehen, sondern eben auch die anderen Sachen im Hinterkopf zu behalten. Und da muss ich einen Shoutout machen an die ÖGS, also da, wo ich meine Sexualpädagogik-Ausbildung gemacht habe, Österreichische Gesellschaft für Sexualwissenschaften. Das hat mir so imponiert, wo ich diese Ausbildung dort gemacht habe, weil Queerness immer Thema war. Bei sehr vielen Ausbildungen ist Queerness so ein einzelnes Modul. Da geht es ja dann um Vielfalt und um Diskriminierung und um Pathologisierung und alles Mögliche. Und da war das einfach bei jedem Thema dabei. Und das ist das, wo ich sage, das gehört wirklich überall so. Es gehört in jede Ausbildung mit rein. Es gehört in jede Ausbildung Sexualität mit rein. Queerness, Intersektionalität eben, wo man sich die verschiedenen Ebenen anschaut und mitdenkt. Und wenn man das eben macht, kommt man zu einem ganzheitlicheren Ansatz, wo man Menschen einfach auch sehr viel besser abholen kann und eben dann auch unterstützen kann.
Da passt dann auch gleich das nächste Thema. Was bedeutet Queer of Color und welche Rolle spielt Rassismus innerhalb von queeren Räumen?
Ja, also wir leben ja nicht im Vakuum, oder? Wir sind ja alle geprägt und sozialisiert vom Patriarchat, von unseren gesellschaftlichen Strukturen, von unseren Communities, von unseren Familien. Und leider ist es halt auch so, queere Communities sind bei uns in Österreich halt auch sehr weiß. Und dementsprechend reproduzieren sie auch diese weißen Normen. Sei das jetzt da in Repräsentation. Also wenn man sich anschaut, wie viele Filme in Österreich aus Österreich kommen, wie viel Prozent da überhaupt einmal queere Repräsentation ist und wie viele intersektionale Repräsentierung ist. Das heißt, wie viele Personen im Film sind zum Beispiel queer und haben Fluchterfahrung. Ich glaube, das ist nicht sehr viel. Genau. Und das ist eben, dass queere Communities diese weißen Normen und Anführungszeichen reproduzieren. Und People of Color werden in queeren Kontexten einfach oft unsichtbar gemacht oder sie müssen sie irgendwie aufteilen und es passiert auch sehr viel Rassismus. Und ja, deshalb ist es einfach so wichtig, dass man, wenn man über Inklusion spricht, diese Privilegien reflektiert. Das heißt, auch wenn ich jetzt da persönlich zum Beispiel Sexismus erfahre, habe ich trotzdem weniger Diskriminierungserfahrungen, weil ich in Österreich geboren worden bin, ich spreche Deutsch als meine Erstsprache, ich bin da sozialisiert, ich habe einen guten Job und ich habe keine finanziellen Probleme, ich habe eine stabile Beziehung, ich habe ein gutes Familienumfeld und all diese Dinge haben manche Personen eben nicht. Und diese Privilegien zu reflektieren und zu schauen, okay, womit bin ich eigentlich gesegnet, unter Anführungszeichen, und welche Vorteile habe ich einfach auch dadurch, wo ich geboren worden bin, wie ich aufgewachsen bin, und diese Räume dann auch aktiv zu öffnen und zu sagen, okay, ich spreche nicht eben über Communities, sondern mit Communities. Und Räume zu etablieren, wo das eben auch möglich ist, wo unterschiedliche Menschen zusammenkommen, wo man unterschiedliche Erfahrungen reflektieren kann, wo man marginalisierte Stimmen vor den Vorhang holt und diese Räume möglich macht, dann ist es gelebte Inklusion.
Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich erlebe es schon, dass immer mehr Menschen bewusst versuchen, Brücken zu bauen und Unterschiede auch besser zu verstehen.
Ja. Ja. Genau, das ist auch unsere Leitlinie beim Fachcafé, also von meinem gemeinnützigen Verein, weil es eben auch sehr viel um Community-Arbeit geht und um das, dass man ja Menschen zusammenbringt, Erfahrungen zusammenbringt, Communities zusammenbringt. Und erst dann, da kann ein richtiges Lernen und Voneinanderlernen stattfinden. Und das ist das Schöne an Vielfalt, dass es bunt ist und schön und laut.
So ist es. So wie der Pride, genau.
Genau, so ist es.
Ja, Astrid, wir haben nun die wichtigsten Begriffe geklärt. Ich würde nur kurz auf deine Tätigkeit als Coach eingehen. Bei der Tätigkeit arbeitest du ja mit Flinterpersonen und queeren Menschen. Mhm. Was ist dir bei deiner Arbeit am wichtigsten?
Mir ist am wichtigsten, ja, dass ich die Menschen als Ganzheit sehe und bei mir stehen die Personen immer im Zentrum. Also ich bin quasi nur die Begleiterin zu der Lösung, weil ich bin der Ansicht, dass jede Person die Lösung in sich trägt in irgendeiner Form. Manchmal ist sie halt irgendwie verschüttet und die Edelsteine sind irgendwo im Berg verschollen und ich bin dann quasi da mit Spitzhacke und Laterne und wir bauen da den Stollen zu den Edelsteinen und bringen die quasi wieder nach außen. und ja, dass die Menschen einfach so sein können, wie sie sind. Und das ist einfach mir ein ganz, ganz großes Anliegen, dass alle Menschen selbstbestimmt leben dürfen und ich quasi nur sie darin unterstütze, dort wieder hinzukommen, zu ihren Lösungen, von ihren Herausforderungen.
Ja, das klingt wirklich sehr, sehr schön. Da wäre dann die nächste Frage. Wie kannst du als Beraterin oder Psychotherapeutin sicherstellen, dass deine Praxis oder Räume für queere Menschen inklusiv sind?
Genau, also das, was ich immer mache, ist eben Pronomen und Namen abfragen, gleich am Anfang, also bei diesem Eingangsfragebogen sozusagen, weil es eben Menschen gibt, die andere Pronomen verwenden, die vielleicht einen anderen Namen verwenden möchten. Und das ist einfach wichtig, diesen Raum zu öffnen. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, und das kann ich nur allen mitgeben, die in der beraterischen oder therapeutischen Tätigkeit sind, hinterfragt die Erwartungen und Haltungen. Frage ich das jetzt, weil es für den Beratungsprozess relevant ist oder frage ich das, weil ich persönlich neugierig bin? Ich versuche immer offen zu sein für andere Lebensrealitäten, hinter das Ganze zu schauen, egal ob das jetzt eine Lebens- oder Lebensweise, ob das eine andere Kultur ist oder Religion. Ich bin da eher so angesiedelt an der Ressourcenorientierung, weil es kann alles eine Ressource sein. Und was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, bitte bildet euch weiter. Egal, ob das jetzt ist für queere Themen, für ethische Nichtmonogamie, für Menschen, die außerhalb der Heteronormativität leben. Probiert selber Sachen aus, bleibt neugierig, schafft Community-Angebote, weil nur gemeinsam wird man stärker. Und was auch Inklusivität für mich bedeutet, ist, dass man die Angebote, die man setzt, gut überdenkt. Sind sie accessible? Also wer hat Zugang zu dem? Ist es nur online? Ist es präsent? Sind diese Räumlichkeiten barrierefrei? Wie sind meine Materialien gestaltet? Wie ist meine Webseite gestaltet? Gibt es da gut lesbare Kontraste, Schriftarten? Ist sie neurodivergent freundlich gestaltet? Oder bei irgendwelchen Gruppenangeboten haben sie klare Aufgabenstellungen? Wie sind meine Räumlichkeiten gestaltet? Ist da Musik? Sind da viele Farben? Steht da viel Krimskrams um dumm? Also einfach auch, dass man Menschen mit ADHS oder mit Autismus oder mit anderen Herausforderungen einfach auch mitdenkt. Weil sehr viele Räume sind vielleicht auch gar nicht barrierefrei oder welche Sprache wird in den Workshops verwendet. Also da kann man, gibt sehr viele Stellschrauben, die man sich anschauen kann, damit es eben inklusiv wird. Oder noch inklusiver wird.
Ja, so eine ganze Menge.
Ja.
Und dann ein auch sehr wichtiger Punkt, welche Mikroaggression erleben queere Menschen häufig in Therapie oder Beratung? Und wie vermeide ich als Berater oder Beraterin sie?
Genau, so Mikroaggressionen sind ja subtile, oft unbewusste Äußerungen, Handlungen oder immer Unterlassungen, die ausgrenzend oder abwertend wirken können. Und sie reproduzieren strukturelle Machtungleichheiten. Zum Beispiel, boah, du sprichst aber gut Deutsch. Oder, boah, du siehst überhaupt nicht schwul aus. Oder, dass man Pronomen komplett ignoriert und immer misgendert. Oft werden queere Identitäten als Problem dargestellt oder als Phase. Na, du bist nicht lesbisch, das ist nur eine Phase. Das geht schon weg. Bist du sicher, dass du nicht verwirrt bist? Oder dass man heteronormative Annahmen macht. Also man geht zum Beispiel als Beraterin aus von heterosexuellen Beziehungen. Erzählen Sie mir doch von Ihrem Partner. Statt dass man einfach sagt, wie schaut's aus bei Ihrer Beziehungsperson? Passt da alles? Oder dass man übermäßig neugierig ist, dass man zum Beispiel was nicht, Interesse hat an, wie war das jetzt bei deinem Coming-out? Erzähl mir mal. Oder dass man queere Themen als Nische behandelt, dass man zum Beispiel keine Fragen zur sexuellen Orientierung im Anamnesebogen hat. Oder das Letzte ist, dass man zum Beispiel Diskriminierungserfahrungen verharmlost und sagt, na geh, so habe ich das ja nicht gemeint. Und wie lässt sich das jetzt vermeiden? Wichtig ist einfach, dass man aktiv zuhört und reflektiert. Eben durch Supervision, durch Fortbildungen, eigene Vorannahmen hinterfragt. Dass man die Sprache anpasst, dass man zum Beispiel statt Vater oder Mutter Elternteil sagt oder Beziehungsperson. Dass man queere Identitäten als selbstverständlich behandelt. Wenn jetzt eine Person ein Coming-out hat, dann nicht sagt so, ah ja, nein, das ist so toll oder so, oh mein Gott, das ist so furchtbar, wie ist da gegangen, wenn deine Eltern reagiert? So einfach sagen, ja, okay, passt, gut, zum nächsten Thema. Und ganz, ganz wichtig, die Klientin oder KlientInnen stehen im Vordergrund. Sie wissen selber, was gut für sie ist und sie definieren selber, was für sie relevant ist. Oder dass ich vorher irgendwelche voreiligen Schlüsse ziehe. Und was die Räumlichkeiten betrifft, vielleicht noch ganz interessant, Toiletten ohne Geschlechtertrennung. Welche Repräsentation habe ich auf meinen Materialien, auf meinen Broschüren, Flyern, Webseite und so weiter? Nicht nur weiße Cis-Menschen, sondern vielleicht auch Trans-Menschen, nicht-binäre Menschen, People of Color mit einbeziehen und so weiter. Ja. Also man hat da sehr viel Möglichkeit, theoretisch.
Super. Zum Abschluss, Astrid. Gibt es eigentlich etwas, das all deine Tätigkeiten miteinander verbindet? Oder was ist das, was all deine Tätigkeiten miteinander verbindet?
Ja, also beim Schreiben, wie auch in der Beratung und bei meiner Lehrtätigkeit geht es einfach sehr viel um das Einlassen in den Moment, um das Neugierigsein, wo führt der Prozess mich hin, egal ob das jetzt ist, wann ich neue Welten erschaffe und mir somit meine Auszeit gönne beim Schreiben oder ob es bei einer Aufstellung ist in der beraterischen Tätigkeit. Es ist immer wieder neu und mit jeder Erfahrung kommen neue Dinge hinzu. Und das ist einfach so schön, weil auch in meinen Büchern kommen immer wieder neue Erfahrungen mit rein. Und bei den Beratungen sind es die Menschen, die das Neue quasi in mir hervorbringen und ich lerne immer weiter. Und ja, dafür bin ich einfach sehr, sehr dankbar. Das ist einfach das Schöne, wenn man mit Menschen arbeitet.
Fein. Astrid, herzlichen Dank für deine großartige Aufklärung. Und ich denke, dass das schon sehr, sehr hilfreich ist für viele, weil das Thema einfach sehr komplex ist.
Ja, ich bin froh, dass ich die Aufklärung leisten habe dürfen bei dir in der Folge. Also danke, Anita.
Ja, sehr gerne. Zum Abschluss darf ich dir jetzt noch ein paar Wordret-Fragen stellen.
Gerne.
Bist du bereit?
Ich bin voll bereit.
Du weißt eine kurze Antwort, vielleicht nur ein Wort oder halt maximal ein Satz. Inklusion bedeutet für dich?
Alle Menschen in ihrer Einzigartigkeit mitzudenken.
Ich fühle mich gleichwertig behandelt, wenn?
Ich merke, dass ich ernst genommen werde und mein Wort gleich viel zählt wie die Meinung der Männer.
Ein queeres Vorbild ist?
Puh. Ja, wir haben tatsächlich gar kein queeres Vorbild. Ich kann nur eine Serie empfehlen, die heißt Pose, die ist sehr, sehr cool.
Wenn du einen Tag politisch Einfluss nehmen kannst, dann?
Ja, dann würde ich alle Gesetzeslücken schließen und Frauenrechte und queere Rechte so verankern, dass es niemand mehr umändern kann.
Was würdest du deinem jüngeren Ich heute gerne sagen?
Ich würde sagen, bleib dran, es kann nur besser werden.
Ein Buch, das Menschen zum Thema Identität, Vielfalt oder Beziehungen unbedingt lesen sollten?
Das Ende der Ehe von Emilia Ruig.
Sehr gut. Ja. Herzlichen Dank noch einmal und alles Gute für deine Beratungen und ich denke, deine KlientInnen, ich glaube, so nennt man das, sind bei dich ja sehr gut aufgehoben.
Danke, Anita. Danke dir.
Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit mir, Anita. Hier lernt ihr spannende und interessante Frauen kennen und bekommt Denkanstöße zum Thema Gleichstellung. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr sie auf Instagram oder Facebook teilt und euren Freundinnen davon erzählt. Lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Sendet mir Feedback, Vorschläge für Interviewgäste oder Anregungen unter anitapitsch@aon.at oder ganz einfach auf Instagram oder Facebook unter Frauenstimmen, der Interview-Podcast. Sowohl auf meiner Website als auch auf den Social Media Accounts findet ihr Fotos zu den Interviewpartnerinnen und News zum Thema Gleichstellung. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Gemeinsam erreichen wir viel mehr.